Stadtgeflüster. Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
Ich stelle dir ein paar kurze Fragen und du gibst ganz kurze Antworten.
Ja.
Der lebensgefährlichste Moment.
Der Außenspiegel des LKWs auf der russischen Autobahn.
Dein lustigster Moment.
In Mexiko, da waren so viele lustige.
Du darfst auch zwei sagen.
Ja, also ich nehme mal das Skurrilste. Und das war definitiv in Mexiko, wo ich dann als Forrest Gump eine nationale Berühmtheit wurde dort. Und plötzlich habe ich Polizeieskorte. Plötzlich sind überall Menschen, die dann auch teilweise verkleidet kommen und eine große Party machen. Das war so kurios. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was passiert heute wieder Verrücktes? Und das ist wirklich auf einer Tagesordnung.
Sag nochmal kurz, von wo bist du in Mexiko gelaufen und wie lang war die Strecke?
Also ich bin knapp über 5000 Kilometer gerannt, von Tijuana nach Cancun, aber nicht auf dem direkten Weg, sondern erst die Baja California Halbinsel hinab. Und dann so ein bisschen durch von Sinaloa, durchs Inland und dann wieder zurück an den Pazifik und dann nach Cancun.
Und das war eine Ausweichstrecke? Du wolltest eigentlich den Teil deines Welttriathlons in den USA machen?
Genau, ich habe ja eine 120-fache Ironman-Distanz gemacht, aber halt während der Pandemie. Und USA bin ich nicht reingekommen, Kanada auch nicht. Mexiko war tatsächlich wirklich das einzige Land, was mich akzeptiert hat. Und manchmal passieren Pech und Unglück auch ganz tolle Sachen, weil das wurde einfach das beste Abenteuer meines Lebens.
Bist mit dem Fahrrad durch die Ukraine und Russland gefahren und von Vladivostok wolltest du eigentlich mit einer Fähre rüber oder mit einem Boot. Das hat nicht geklappt und musstest dann quasi nach Mexiko fliegen, ne?
Genau, ich wollte ursprünglich mit einem Segelboot über die Ozeane, aber das hat nicht geklappt wegen Pandemie und weil im Winter der Pazifik zugefroren ist.
Dein verrücktester Schlafplatz?
Da habe ich auch schon ein paar gehabt. Ich will jetzt mal überlegen, was der verrückteste war.
Einer war, glaube ich, mal im Knast, ne?
Oh ja, ich habe mal in einer ägyptischen Gefängniszelle verbracht. Das war aber echt nicht mein Fehler. Dann habe ich auch schon mal...
Wie erklär's kurz, das war nicht dein Fehler. Du durftest da übernachten und sie haben dich wieder rausgelassen oder hattest du was verbrochen?
Nein, ich habe wirklich nichts verbrochen. Das war so, die haben eine Polizeisperre gehabt und das haben sie leider in sehr vielen Orten in Ägypten. Und ich kann kein Arabisch. Die wollten mich per Pickup in die nächste Ortschaft bringen, damit ich da im Hotel schlafen kann. Und ich habe natürlich dann das nicht akzeptiert und gesagt, nee, es ist ein Weltrekordversuch, ich kann doch jetzt nicht in den Pickup steigen, ich möchte es radeln. Kann ich hinter euch herradeln? Nee, geht nicht. Kann ich hier mein Zelt aufschlagen? Nee, geht nicht. Und es ging dann so hinterher und es gab keine Lösung, weil die einfach null kompromissbereit waren. Und ich habe einen Freund in Kairo, den habe ich dann angerufen, habe das Handy dem Polizeikommandanten überreicht. Der hat dann da auf Arabisch, ging es dann da heftig hin und zurück. Und irgendwann kriege ich das Handy wieder zurück und mein Freund sagt, ja Jonas, ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist erstmal, dass du jetzt nicht ins nächste Hotel gebracht wirst. Die schlechte ist allerdings, dass du hier in einer Zelle schläfst.
Das war aber für dich dann doch wieder die gute Nachricht, ne?
Ja, ich bin in meiner Mission, da gehört es dazu. Und ich musste jetzt nirgendwo anders hinfahren, daher war alles okay.
Du schläfst, glaube ich, immer ganz gut?
Ja, ich schlafe normalerweise sehr, sehr gut, wenn ich draußen auf Projekten bin und irgendwie im Zelt draußen übernachte. Meine schlimmste Nacht, da gehört definitiv jetzt letzten Sommer in den USA dazu. Da habe ich in der Prärie in Kansas übernachtet, hinter so einem Kornfeld. Und es gibt ja da nichts. Da gibt es keine Bäume, da gibt es nichts. Es ist einfach nur ein paar hundert Kilometer Feld. Und dann kam nachts so ein richtiges Unwetter mit Hagel, mit Starkregen, mit Sturm. Und ich war der höchste Punkt mit meinem Zelt. Also ich konnte da auch nicht mehr weg. Und es war so eine Nacht, da saß ich die ganze Nacht und habe mein Zelt gesichert und irgendwie versucht festzuhalten, damit es nicht davonfliegt. Und die Blitze schlagen immer näher neben mir ein. Das war schon eine sehr absolute Grenzerfahrung.
Deine schönste Begegnung?
Natürlich zum einen die Hündin, die mir hinterhergelaufen ist. Das war ganz unglaublich toll.
Ich dachte, du erzählst jetzt von einer schönen Frau. Jonas Deichmann kommt mit der Hündin, die ihn 100 Kilometer begleitet hat,
oder? Das war
oder?
Eine unglaublich schöne Erfahrung.
War eine schöne Hündin, muss man sagen.
Auch eine ganz kokette, ne? Koketta war eine ganz, ganz schöne Hundedame, ja.
Erzähl.
Die ist mir einfach hinterhergerannt für 130 Kilometer, ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Irgendwann wurde sie adoptiert und wurde Ehrenhündin, hat eine Medaille bekommen und hat jetzt eine schöne Hundehütte.
Hast du noch Kontakt zu ihr? Also das heißt,
ich bekomme vom lokalen Laufteam ab und an Fotos geschickt und sie hat jetzt eine schöne Hundehütte, hat dann noch eine zweite Hündin, mit der sie zusammen wohnt.
Mhm. Und also geht's, der geht's gut?
Ihr geht's wunderbar, ja.
Also das Beste in ihrem Leben, was sie machen konnte, war Jonas Deichmann hinterherzulaufen, oder?
Also sie hat schon abgequadet von Straßenhündin und jetzt ist sie so eine kleine nationale Berühmtheit in dem Ort, wo sie wohnt.
Aha.
Also ja, sie ist auf jeden Fall jetzt der Star unter den Hunden.
Alles richtig gemacht, kann man da nur sagen, oder?
Absolut. Aber ich möchte auch sagen, es ist gar nicht möglich, da eine Begegnung rauszupicken, weil ich habe auf Reisen ständig Begegnungen, die so unglaublich toll sind.
Sag mal noch eine schöne.
Ich bin zum Beispiel von so vielen Menschen eingeladen worden. Ich erinnere mich mal, ich habe auch in der Sahara, im Sudan, habe ich nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken gehabt, bin da durch die Nacht gefahren. Und irgendwo habe ich dann so ein paar Zelte im Wüstensand gesehen, da bin ich dann hin. Und die haben mich dann auch bei sich aufgenommen. Das waren illegale Goldsucher, bettelarm, mhm. bettelarm, also wirklich, ich habe gar nichts gehabt.
Mhm.
Und haben dann trotzdem sofort gesagt, ja klar, kannst du hier übernachten. Und klar teilen wir unser Essen mit dir und unser Wasser. Und wir haben dann da zusammen gegessen und haben dann draußen auf so Pritschen unterm Sternenhimmel in der Sahara übernachtet. Mhm. Das war so, ja, so wirklich Menschen, die so gar nichts haben und es trotzdem teilen wollten.
Und da hast du nie Bedenken. Arbeitet es da manchmal bei dir im Kopf oder schaltest du den komplett aus und sagst, ich genieße das jetzt, die Begegnung?
Also es kommt immer ein bisschen auf die Region an natürlich. Mhm. Wo man ist, ist es eine Region mit besonders hoher Kriminalität oder nicht.
Mhm.
Und dann muss man auch ganz klar sagen, ist man gerade außerhalb von der Stadt oder nicht, weil mhm. ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kriminalität vor allen Dingen eine Sache von großen Städten ist.
Mhm.
Und da ist es ganz egal, in welchem Land man gerade ist. In großen mhm. Städten muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen auf dem mhm. Land. Und ich glaube ans Gute den Menschen. Wenn man offen auf die Leute zugeht, dann kommt da auch in fast allen Fällen was zurück.
Gibt es eine krasseste Begegnung?
Ja, die gibt es auch, nämlich in Mexiko ist ja auch ein Land, wo die Drogenkartelle sehr viel Macht haben. Und ich habe mal eine Nacht, also ich bin abends in der Ortschaft angekommen, bin dann zum Essen gewesen mit dem Bürgermeister und so ein paar Gemeindevertretern.
Also da warst du schon relativ berühmt?
Da war ich schon relativ berühmt, genau. Und das kam mir ein bisschen komisch vor, weil da waren ständig bewaffnete Leute dabei. Der Bürgermeister hat auch immer so ein bisschen, der war ein bisschen seltsam. Und habe dann da übernachtet und am nächsten Morgen bin ich dann weitergelaufen, habe dann wieder viel Begleitung gehabt. Irgendwann sind die alle umgedreht und dann ist noch einer da gewesen. Und der hat dann angefangen zu erzählen, dass ja bei den letzten Wahlen bei ihm im Ort, das war jetzt nicht so toll, weil da hat dann der Chef vom lokalen Drogenkartell den Bürgermeister umgebracht und ist selber Bürgermeister geworden. Und ja, mit dem saß ich dann wohl beim Abendessen. Und das wird dann schon
sehr speziell.
Ja, ganz genau.
Mhm.
Und es hat dann auch alles Sinn gemacht, wo das erzählt hat, ja.
Mhm. Hast du gut geschlafen da?
Die Nacht davor habe ich gut übernachtet, wo ich da war, ja.
Wie gut?
Ja.
Mhm. Dass du es ersten, hättest du sonst trotzdem gut schlafen
wahrscheinlich
können?
Wahrscheinlich nicht, nee.
Also da hättest selbst du dir doch ein paar Gedanken gemacht, ne?
Definitiv.
Bloß also, andererseits, was soll der dir antun, warum?
Ja, also das darf man ja auch nie vergessen, ich habe ja öfters auch, weil ich in Gegenden, wo es das Drogenkartell war, sie haben mir nie was gemacht und ich war auch teilweise unter ihrem Schutz.
Mhm.
Und ich habe mich auch immer sicher gefühlt.
Ja.
Das heißt nicht, dass das, also sind natürlich Schwerkriminelle, das heißt nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise zu verharmlosen ist.
Mhm.
Das Entscheidende ist nur, das Letzte, was das Drogenkartell will, ist ein toter Deutscher, der bei ihm in der Plantage liegt, weil dann kommt die Bundespolizei, dann kommt Druck von der Botschaft und so weiter.
Mhm.
Sie wollen ja auch keinen Ärger.
Mhm.
Und solange man einfach wegguckt und ja jetzt nicht rumschnüffelt, dann passiert einem in der Regel auch nichts.
Mhm. Und da gibt es jetzt auch keine Brieffreundschaft mehr oder so, ja? Oder mit denen stehst du jetzt nicht über Insta noch in Kontakt?
Nee, da muss man schon ganz klar sagen, es sind trotzdem knallharte Gangster. Und ich bin dann auch wieder froh, wenn ich da weg bin. Aber,
also sind jetzt keine bleibenden Freundschaften entstanden?
Nee, das definitiv nicht. Was ich sagen möchte ist, wenn man Abenteurer ist, der durch alle Länder auf der Welt reist, dann sind da auch einfach mal Länder dabei, die hohe Kriminalität haben, die politisch instabil sind und so weiter. Und wenn ich mich überall einmischen würde, dann würde ich das nicht überleben oder würde auch gar nicht um die Welt kommen. Mhm. Das heißt, nicht, dass man das unterstützt in keiner Art und Weise, aber manchmal muss man bei sowas eigentlich einfach auf die andere Seite gucken. Und das Wichtige ist, dass man im Großen und Ganzen was Positives bewirkt.
Wie meinst du, dass was Positives bewirkt?
Ich bin durch Mexiko gerannt. Ich habe so vielen Mexikanern eine Freude bereitet. Mhm. Ich habe ein schönes Image von Mexiko auch in Deutschland und in der Welt verbreitet. Und auf der anderen Seite habe ich mich jetzt auch nicht in interne mexikanische Streitereien eingemischt. Ich kann die Lokalpolitik nicht verändern in Mexiko.
Und die tun sich ja dann eigentlich auch eher intern weh, ne? Untereinander.
Genau. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind meistens rivalisierende Drogenkartelle, die da aufeinander losgehen.
Da muss man einfach nur gucken, dass man nicht zwischen die Fronten gerät. Ja.
Genau, man muss da schon auch sehr aufpassen.
Wusstest du das? Also, dass du quasi durchs Land gelaufen bist und warst einmal mit dem Drogenkartell und dann mit dem anderen? Oder kriegt man das gar nicht so mit?
Ich war ja jetzt nie mit dem Drogenkartell, also so ist es ja nicht. Hm? Ich habe meine Polizeieskorten gehabt. Mhm. In manchen Gegenden, muss man dazu sagen, arbeitet die Polizei mit dem Drogenkartell zusammen. Mhm. In dem Falle ist man natürlich dann schon wieder mit dem Drogenkartell zusammen. Das ist außer Frage.
Aber man weiß nie so ganz, wo man steht,
man
oder?
Man weiß es nie 100%. Manchmal hat man Anzeichen, wo man sagen kann, okay, das wahrscheinlich sind es jetzt äußerst korrupte Polizisten, die fürs Drogenkartell arbeiten. Mhm. So 100% weiß man es aber zumindest am Anfang nicht.
Mhm. Am Ende schon?
Am Ende schon, aber wenn du
eigentlich
jetzt,
will
wenn
man es gar nicht wissen?
Man will es nicht wissen, weil man auch nichts machen kann. Wenn ich jetzt 5 Stunden von einer Polizeieskorte den ganzen Tag über begleitet wurde und jetzt erfahre am Abend oder manchmal ich mir so langsam verstehe, dass die wohl fürs Drogenkartell arbeiten, tragen aber Maschinenpistolen, haben mich den ganzen Tag begleitet, dann ist es nicht so einfach, da einfach zu sagen, jetzt geht mal wieder. Ich habe natürlich auch trotzdem klare Grenzen gesetzt. Also zum Beispiel, ich bin ja oft von Politikern empfangen worden. Ich habe immer darauf geachtet, dass da nie ein Parteiabzeichen oder eine Parteifahne oder irgendwas in meiner Nähe ist.
Mhm. Was hättest du da gemacht?
Dann habe ich gesagt, die Mütze mit dem Parteilogo, die setzt du ab oder du kommst nicht aufs Foto drauf.
Wärst du so cool?
Habe ich auch gemacht, ja.
Also da hast du schon drauf geachtet.
Ja klar, weil ich möchte mich ja nicht in mexikanische Politik einmischen, die ich nicht verstehe.
Dein peinlichster Moment?
Also so von einer Abenteurerperspektive muss ich sagen, das weiß ich auch sehr, sehr gut, da muss ich jetzt direkt dran denken, weil das auch ich sage sogar in meinem Vortrag, wie oberpeinlich das ist mir oberpeinlich ist. Ich bin ja Profi-Abenteurer seit vielen Jahren und ich habe letzten Sommer in meiner USA-Durchquerung in einem Stadtpark in Kansas mein Zelt aufgeschlagen und bin dann um 5 Uhr morgens geweckt worden, weil ich nicht dran gedacht habe, dass es da einen Rasensprengler gibt. Also so krasser Anfängerfehler, aber ist mir passiert.
Also warst du wieder mal nass?
Ich bin dann um 5 Uhr morgens vom Rasensprengler geweckt worden, der so schön
unsanft auf meinem, oder war es rieselnd?
Ich lag im Schlafsack und so nieseln, also er hatte schon ganz schön Druck drauf.
Die gastfreundlichsten Menschen, Jonas. Wenn du dich jetzt wirklich entscheiden müsstest.
Im Sudan.
Ja?
Ja, im Sudan.
Warum?
Das ist der Wahnsinn. Also im Sudan, da kommt man in eine Ortschaft und man kann sich gar nicht vor Einladungen retten. Mhm. Die Menschen sind so arm. Und
ich wollte gerade sagen, die sind doch selbst so arm, ne?
Die sind eins der ärmsten in der Welt. Mhm. Man wird überall eingeladen. Mhm. Überall.
Hat man dann schlechtes Gewissen?
Ja, aber man muss Einladungen, wenn sie von Herzen kommen, auch annehmen.
Mhm. Sonst stößt man die Leute auch vor den Kopf, ne?
Ja, absolut, absolut. Mhm. Man stößt die Leute sonst auch das kann man nicht machen. Mhm. Sudan war ganz, ganz toll. Im Iran war auch ein ganz tolles Land, was Gastfreundschaft angeht. Beides zwei Länder, die jetzt meinen Pass für USA-Reisen ruiniert haben, was auch mal wieder zeigt, wie unterschiedlich eigentlich die Politik in der Hinsicht von den Menschen vor Ort sind. Mhm. Und natürlich die Mexikaner, die sind mir ja sowieso ans Herz gewachsen. Ja.
Deine heftigste Grenzerfahrung? Wo ist Jonas Deichmann an seine Grenzen gekommen?
Ja, ich habe schon einige Grenzerfahrungen gehabt, die ein bisschen gedauert haben. Ich würde sagen, die heftigste war, wo ich beim Triathlon um die Welt von der Ukraine nach Russland rüber bin.
Im wahrsten Sinne des Wortes, die Grenze?
Ja, ich habe also vorher auch schon, ich habe ja 7 Wochen gebraucht, um mein Sportvisum zu erhalten.
In der Türkei?
Da bin ich in der Türkei festgesessen, habe dann ein Sportvisum erhalten und auch eine Sondereinreisegenehmigung, um die Landgrenze von der Ukraine nach Russland zu überqueren.
Vom IOC?
Vom IOC.
Internationalen Olympischen Komitee?
Ganz genau. Mhm. Und es war für mich auch die einzige Lösung. Ich musste da rein. Es gab kein Plan B. Ich musste irgendwie da reinkommen. Und ich habe also diese Vorgeschichte, dass ich schon 7 Wochen aufs Visum gewartet habe und dann endlich eins hatte. Und dann kam ich an dieser Grenze an und sie wollten mich nicht rüberlassen. Trotz Visum, trotz Einladungsschreiben. Und ich bin dann wieder zurück in die Ukraine, habe dann nochmal gezeltet, bin am nächsten Tag wieder hin und dann hat's irgendwann geklappt.
Aber das Wie oft hättest du das probiert?
Also oft, bis es klappt.
Bis das Visum abgelaufen ist. Aber da bist du schon hartnäckig, ne?
Ja, ich habe auch schon selber oft eine Situation gehabt, wo mich abgewiesen hat und ich sage einfach, nein, ich bleibe jetzt hier und irgendwann klappt's. Also man muss auch manchmal hartnäckig sein.
Mhm. Mensch, weil du gerade von sprichst, durch die Ukraine gefahren, durch Russland gefahren und ein paar Monate danach, Jonas, bricht da der Krieg aus. Du hast ja da auch ganz tolle Erfahrungen gemacht mit vielen herzlichen Menschen. Wie sehr hat dich das beschäftigt, vor allen Dingen an dem Tag, an dem du gehört hast, jetzt haben die Russen den Krieg begonnen in der Ukraine?
Ich war absolut schockiert, einfach aus dem Grund, ich habe auch Freunde auf beiden Seiten in der Ukraine und in Russland. Und das ist so unnötig und die Menschen vor Ort in beiden Ländern sind so nett und herzlich und haben mich so gut behandelt. Die wollen alle keinen Krieg. Und wenn man da noch vor Ort gewesen ist, ich war ja auch in Kharkiv, das ist eine der direkt an der Grenze die Stadt, dann nimmt einen das schon nochmal ganz anders mit, weil es einfach persönlich ist.
Hast du da auch ganz persönliche Begegnungen gehabt von Menschen, die betroffen sind?
Ja, ich wurde zum Beispiel in Kharkiv, habe ich ja auch noch 2 Wochen auf mein Visum gewartet, auf meinen zweiten Pass mit dem Visum. Und da hat mich eine Anastasia aufgenommen, das ist auch eine Radfahrerin und habe da bei ihr gewohnt für 2 Wochen und die ist jetzt ein Flüchtling.
Wo?
Sie ist in Polen und möchte jetzt nach Kanada weiterziehen.
Mhm. Aber das heißt, ihr habt noch Kontakt?
Ja, wir haben noch Kontakt, genau. Mhm. Und sie kann auf jeden Fall nicht mehr nach Hause. Mhm. Und,
ist also jetzt, persönliche Schicksale und du kennst ja dann auch ihr Zuhause oder du warst in ihrem Zuhause und weißt, sie kann da jetzt nicht mehr hin.
Genau.
Das tut schon weh, ne?
Absolut, absolut tut es weh. Also es gibt viel zu viele Kriege auf der Welt, aber das ist halt einer wirklich, der so nah ist irgendwie für mich, weil ich einfach einen persönlichen Bezug dazu habe.
Mhm. Und du sagst, die wollen alle keinen Krieg. Alle ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber ganz viele wollen das nicht. Und wie du gesagt hast, in Russland gibt es ja auch ganz viele herzliche, nette Menschen, die jetzt als Russen ja irgendwie auch negativ dastehen, obwohl sie gar nicht zu dem Krieg stehen, oder?
Ja, also.
Und dürfen es nicht sagen.
Genau, in Russland muss man ja auch schon sagen, klar, weit oben in der Politik, da gibt es Leute, die wollen den Krieg, ansonsten wird es ihn nicht geben. Und auch in Russland ist zumindest, wenn man ja auch Umfragewerten und so anschaut, dann ist Putin ja auch nicht unbeliebt. Jetzt muss man dazu sagen, ist immer die Frage, wie glaubwürdig das Ganze ist. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung mit Ukrainern und mit Russen und vielen anderen Menschen auf der Welt, das sind einfach nette, herzliche Menschen, die mich als Ausländer mit offenen Armen empfangen haben. Und da ist auch kein Hass da auf Ukrainer oder auf Russen, sondern ja, es ist einfach eine Propaganda, die dahinter ist am Ende auch.
Als ich mit meiner Tochter den Film gesehen habe und du bist durch Russland gefahren, hat sie zu mir gesagt, Mama, ich werde Russland wahrscheinlich nie kennenlernen. Das ist auch so eine Aussage gewesen. Da habe ich gedacht, hoppla, vielleicht stimmt das ja. Oder man merkt, was so durch Kinderköpfe geht, ne?
Kann ich verstehen, ja. Ich bin ja auch mehrmals durch Russland geradelt bei meinen Projekten.
Vorstadtgeflüster. Ein super der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching.
Für mich ist es so ein bisschen eine Hassliebe mit Russland, aber das muss man auch sagen, das kommt davon, wenn man im Winter mit dem Fahrrad da durchfährt auf einer großen Straße. Aber ich bin unglaublich glücklich und privilegiert, dass ich Russland so kennenlernen durfte, wie ich das habe, weil es ist vollkommen richtig. Ich bin Abenteurer und Russland ist das größte Land der Welt. Also wenn man eine Weltumrundung plant, dann kommt man halt ab und an in Russland vorbei. Und auch für mich in der aktuellen Planung spielt, ich habe aktuell keine Projekte, die Russland involvieren, weil ich da aktuell auch gar nicht hin möchte. Und wie du sagst, mit deiner Tochter jetzt, ja, es gibt aktuell einfach als Deutscher kaum eine Möglichkeit, nach Russland zu gehen. Und wie schnell sich das ändert, weiß ja auch niemand.
Es gibt sehr gastfreundliche Menschen da und auch die Natur ist sehr bewundernswert an vielen Ecken. Ich glaube, du hast auch im Vortrag gesagt, Baikalsee?
Ja, die Natur ist, da muss ich sagen, ist Russland nicht das spektakulärste Land. Mhm. Der Osten von Russland, also wirklich Fernost am Pazifik und auch der Baikalsee ist unglaublich spektakulär. Mhm. Alles, was davor ist, ist letztendlich flach und öde und nur geradeaus und kalt und wirklich nicht spannend. Mhm.
Aber auf dem Baikalsee hast du hingefiebert, ja? Das war eins der Ziele, ja. So wie der Schokoriegel.
Ich brauche ja meine Meilensteine, meine Ziele, die ich mir visualisieren kann, auf die ich mich freuen kann. Und das war immer dieser Moment auf dem Baikalsee, wo ich mein Zelt aufschlage, mitten auf dem Eis, vielleicht auch ein Lagerfeuer mache und dann einfach eine tolle Zeit habe, die unvergesslich ist. Und
kann man auf dem Eis ein Lagerfeuer machen?
Lagerfeuer am Strand, aber dann daneben, was heißt Strand, ist ja alles mit Schnee, aber halt am Ufer und dann für die Nacht raus aufs Eis und dann das Zelt aufschlagen.
Aber die Nacht muss auf dem Eis sein, ja?
Ja, natürlich. Mhm. Das war ja schon irgendwie auch das Ziel.
Und die Eisschicht war auch dick genug da, ne? Es war kalt genug. Da du musstest dir keine Sorgen machen.
Nee, da waren Eisfischer, wo ich mal ins Loch reinschauen konnte und das war wirklich noch gute 2 Meter.
Wann hast du das letzte Mal geweint?
Das ist schon lange, lange Zeit her. Ich würde sagen, als mein Opa gestorben ist. Ja.
Dein Opa, der Schlangenfänger?
Der Schlangenfänger, genau. Mein Opa, der Vater von meinem Vater, der ja auch Schlangen gefangen hat. Und der ist nach Afrika ausgewandert. Hat in Afrika im Busch gelebt und hat eine kleine Schlangenfarm gehabt. Und ja, wo er und dann auch gestorben ist, das ist mir schon auch sehr nahe gegangen, ja.
Wie lange ist das her?
Das dürfte jetzt 12 Jahre her sein. Mhm.
Wer hat schon einen Opa in Afrika, den man in den Ferien besuchen kann?
Ist klasse.
Großartig. Also das war für dich auch so ein bisschen der Aufbruch ins Abenteuer?
Also es war für mich einfach...
War das nicht verrückt, wenn du in der Schule gesagt hast, was machst du in Ferien? Ich fliege zu meinem Opa nach Afrika, der ist Schlangenfänger.
Ja, natürlich war das verrückt in der Schule. Kein anderer hat sich das vorstellen können. Mhm. Und für mich war das, mein Opa ist seinen eigenen Weg gegangen. Mein Opa hat kein einfaches Leben gehabt, aber er hat gelebt. Und er hat nicht gezögert. Er hat einen Traum gehabt und hat es gemacht. Und sowas finde ich unglaublich inspirierend. Und so für mich, was ich nicht möchte im Leben, ist Alltag. Ich möchte mein Leben selbstbestimmt leben. Und das ist, was mein Opa immer gemacht hat. Und für mich, ich bin ja mit 6 Jahren das erste Mal dort gewesen, und so meinen Opa zu sehen, aber auch komplett andere Kultur, andere Landschaft, anderes Essen, alles war ja anders. Das entwickelt einen natürlich extrem weiter. Also da wird man weltoffen. Und lernt auch mit komplett unterschiedlichen Situationen umzugehen. Also für mich war das eine ganz große Sache in der Kindheit.
Überhaupt als Deutscher zu sagen, ich ziehe jetzt einfach mal nach Afrika?
Ja, es hat natürlich auch, da haben wir natürlich viele Dinge zu geführt. Mein Opa wollte ursprünglich, er war Bootsingenieur und ist dann von Deutschland aus irgendwann an die Elfenbeinküste gefahren mit dem Land Rover. Da war aber auch ein Jahr unterwegs. Mhm. Und er wollte dann ein Segelboot bauen und damit um die Welt segeln. Und dann, soweit ich das weiß, ich glaube, er wollte dann in Argentinien bleiben. Mhm. Aber irgendwie hat es ihm in Afrika dann so gut gefallen, dass er nie dieses Boot gebaut hat und ist dann dort geblieben.
Wo direkt?
Guinea, erst Elfenbeinküste und dann Guinea an Westafrika.
Und wie oft hast du ihn da besucht?
Ich war meine Kindheit mehrmals unten, das erste Mal mit 6 Jahren. Und
aber nicht alleine, mit deinen Eltern dann?
Oder? Das erste Mal mit der Familie, mit den Eltern. Mhm. Und dann noch ein zweites Mal mit meinem Papa und dann noch mal einmal mit meinem Cousin zusammen.
Mhm. Und habt ihr da auch Schlangen gefangen oder was habt ihr da gemacht?
mein Opa hat die Schlangen gefangen und hat sie bei sich im Garten wieder ausgesetzt. Also die sind da frei rumgelaufen. Also er hat sie eher beschützt, weil die Einheimischen sind natürlich, die hatten Angst vor ihnen.
Waren die nicht giftig? Waren die nicht gefährlich?
Doch, auf jeden Fall, ja. Also mein Opa hat uns halt gezeigt, wie wir uns da verhalten und was wir machen können und was nicht.
Mhm. Also du bist ein Schlangenkenner.
Also ich kann zumindest sagen, wie man sich verhalten sollte, wenn man eine Schlange sieht und was man macht, wenn sie
kein Schlangenfänger, aber ein Schlangenkenner. Du wüsstest, wie man reagiert.
Ja, ich kenne so die Basics, sag mal so. Ja, es ist schon eine Weile her, dass mein Opa mich da mal.
Deswegen hattest du auch keine Angst vor der Klapperschlange. Wo war die?
Klapperschlangen habe ich schon einige gehabt in meinem Leben. Jetzt gerade letztes Jahr natürlich in den USA, da in der Mojave-Wüste, da gibt es auch
Klapperschlangen. Aber das ist dann schon von Vorteil, wenn man eine Schlange schon mal gesehen hat, ne?
Ja, also es ist nicht der Moment, wo man Panik bekommen sollte.
Mhm. Das könnte mir jetzt passieren. Aber wie hast du heute so schön im Vortrag gesagt, die klappert ja erstmal, wenn sie kommt.
Genau, also da muss man dazu sagen, wenn sie anfängt zu klappern, dann ist sie schon kurz vor Absprung.
Aber es ist schon fast zu spät.
Aber sie gibt einem noch eine Warnung, genau.
Das hast du heute nicht gesagt, ja. Also du hast sie dann doch noch nicht klappern hören, sondern hast sie vorher noch gesehen.
Ich habe aber auch schon Klapperschlangen klappern gehört.
Ruhig verhalten oder davonrennen?
Ruhig verhalten.
Ruhig verhalten.
Ja.
Und sie klappern lassen.
Eine Klapperschlange will einem eigentlich nichts machen.
Mhm.
Sie klappert und greift an, weil sie sich in die Enge gedrängt fühlt. Das heißt, wenn die Klapperschlange einem das Zeichen gibt, jetzt nicht weiter für dich, dann muss man halt ein bisschen zurückgehen.
Mhm.
Man muss ihr einfach ihren Raum geben und den Respekt, den sie verdient hat. Und dann ist auch alles gut.
Und deine Eltern haben sich nie Gedanken gemacht, wenn du zu deinem Opa nach Afrika geflogen bist, dass dir irgendwas passieren könnte in einem Garten, in dem es ganz viele Schlangen gibt?
Nee, mein Opa war ja auch da.
Mhm.
Mein Opa hat aufgepasst und meine Eltern waren auch immer der Meinung, dass Kinder auch schon ihren eigenen Weg gehen sollen. Ich habe also sehr viel Freiheit genossen, konnte mich da auch entwickeln. Dafür bin ich auch meinen Eltern extrem dankbar. Man muss auch einfach wirklich dazu sagen, Schlangen sind nicht so gefährlich wie ihr Ruf.
Okay, das tröstet mich auch.
Kann man also, so stehen lassen, oder?
Genau, wenn ich mal irgendwo eine große Schlange sehe, dann denke ich an dich und sage, so schlimm wird sie schon nicht sein wie ihr Ruf.
Man muss sie einfach Respekt geben.
Mhm.
Also Schlangen attackieren ja nicht, sondern sie greifen an, wenn man sie in die Enge treibt.
Mhm. Und wenn man wegrennen würde, wie beim Hund, würde sie dann hinterherkommen oder würde sie eher abhauen?
Also wegrennen ist bei gar keinem Tier eine gute Entscheidung. Sondern langsam
stehen bleiben und gut zureden.
Langsam und respektvoll nach hinten laufen.
Sich entfernen.
Ja.
Okay. Aber dein Opa war schon ein wichtiger Mensch für dich, ne?
Auf jeden Fall war das ein wichtiger Mensch, weil er mir einfach gezeigt hat, dass man seinen eigenen Weg gehen kann.
Der hat dich schon auch geprägt, ne?
Ja, außer Frage, ja.
Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Wann hast du das letzte Mal gejammert? Ich sag jetzt nicht noch nie.
Ich jammer nicht so gerne, muss man dazu sagen. Ich habe natürlich schon mal, wenn ich jetzt im sibirischen Winter unterwegs bin oder im Dauerregen, da hat ja jeder Mensch mal einen kurzen Anflug von Jammern. Aber ich kriege mich da immer sehr, sehr schnell wieder raus, weil ich bin ja trotzdem genau da, wo ich sein möchte. Über längere Zeit jammern, das kommt nicht vor, weil ich habe mir das ja frei ausgesucht. Ich bin gerne da, was ich jetzt gerade tue. Und dann gehört da mal der Schneesturm oder der harte Moment halt auch dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, da lange zu jammern.
Aber man jammert mal.
Jeder Mensch beschwert sich mal über seine Situation aktuell, außer Frage.
Der Motivationskünstler Jonas Deichmann macht aus Jammern Beschweren.
Das Entscheidende ist es, dass man einmal kurz dann flucht und Luft ablässt oder dass man sich jetzt da längerfristig von runterziehen lässt.
Mhm.
Und jammern am Ende bringt nichts. Muss man ganz klar sagen.
Mhm.
Und ich bin sehr gut darin, das auch sehr schnell abzuhaken.
Du hast aber während deines Triathlons um die Welt Weihnachten im Zelt verbracht, alleine. Lotta und ich dachten da schon, da warst du schon ein bisschen weinerlich, als du deinen Gruß abgegeben hast und dann dein Zelt so zugemacht hast. Also ein bisschen Weihnachtsstimmung war da bei dir schon da und das Gefühl, ach, jetzt wäre er vielleicht doch zu Hause gern mit Freunden oder mit Familie?
Also ich habe es ja schön gehabt. Ich habe einen wunderbaren Olivenhain gehabt, habe vorher einen Weihnachtsdöner bekommen.
Ein Weihnachtsdöner?
Ja.
Okay. Von wem?
Ja, da im
von der türkischen,
Restaurant.
Vom Restaurant.
Mhm. Also Weihnachten wird ja nicht gefeiert dort.
Mhm.
Ich habe ihn mir praktisch gemacht, dann meinen Weihnachtsdöner. Mhm. Und ja, das ist natürlich schon ein Moment, wo man gerne bei der Familie ist, außer Frage. Aber ich war jetzt auch nicht unglücklich, hier in meinem Olivenhain zu sein. War auch schön.
Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching.